Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo. Ich bin Lena, Energieexpertin von Memodo. Einmal im Monat zieht es mich vors Mikrofon, um mit Energiespezialistinnen und Spezialisten über News, neue Technologien, Trends und die Energiezukunft zu quatschen. Legen wir los. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück zu einer neuen Folge Energie aufs Ohr. Heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das aber tatsächlich eigentlich oft im Hintergrund unserer Stromversorgung läuft, aber auch immer wichtiger wird, nämlich die europäische Energieintegration. Und großes Wort, was steckt dahinter? Also im Grunde, wie Strommärkte und Netze über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten. Wir sprechen heute über die Rolle Deutschlands im europäischen Strommarkt, über die Unterschiede zwischen Ländern von zum Beispiel Atomkraft bis Wasserkraft und über das Projekt Wer mehr, das die Versorgungssicherheit in Europa bei Extremwetterlagen untersucht hat. Natürlich blicken wir auch dann am Ende nochmal in die Zukunft und schauen, was muss denn passieren, damit unser Stromsystem bis 2040 sicher, erneuerbar und europaweit vernetzt ist. Ja, und dazu habe ich mir natürlich wieder Unterstützung geholt, dieses Mal tatsächlich von zwei Gästen, die sich beruflich tagtäglich mit genau diesen Fragen beschäftigen, nämlich einmal Christina Nienhaus und Felix Nitsch, forschen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, im Bereich Energieökonomik. Hallo Nina, hallo Felix.
Hallo.
Hallo Lena. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass ihr bei uns seid. Es mag auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewöhnlich klingen, Luft- und Raumfahrt und Strommärkte ergibt sich, finde ich, so beim genaueren Hinsehen dann doch Sinn. Aber wir wollen heute den Sinn erforschen, wie ihr dazu kommt. Denn am DRL wird ja nicht längst nur geflogen, sondern ihr arbeitet ja wirklich an der Energiezukunft. Aber bevor wir jetzt in das Thema starten, sagt mir doch mal, wie seid ihr zu dem Thema gekommen und wie genau sieht denn eure Arbeit aus?
Ja, also ich habe mich in meinem Studium schon mit der Energiewirtschaft beschäftigt und dabei hat sich dann auch mein Interesse für Energiesysteme weiterhin gefestigt, sage ich mal. Und dann hatte ich 2018 die Möglichkeit, ans DLR zu kommen und seitdem arbeite ich in diesem Bereich. Das bedeutet, wir pflegen unterschiedliche Modelle im Bereich der Energiesystemanalyse. Und unsere Arbeit hier ist insbesondere in der Anwendung und in der Entwicklung von Strommarktmodellen.
Genau. Wenn ich weitermachen darf, also vom Hintergrund her bin ich Volkswirtin, damit auch sicherlich eine Exotin hier am DLR, aber es gibt doch tatsächlich einige Ökonomen, also wir sind schon vielleicht ein paar Handvoll. Hier in der Abteilung, nichtsdestotrotz, werden schon seit eigentlich sehr vielen Jahren technoökonomische Untersuchungen durchgeführt. Und Mitte der 2000er Jahre, dann haben wir uns schon die Frage gestellt, zunächst erstmal, wie denn Erneuerbare zu einer stärkeren bedarfsorientierten Einspeisung geführt werden können, haben angefangen, dann ein Modell für den Strommarkt zu entwickeln und mit Hilfe von Simulationen Erkenntnisse zu gewinnen, ob dann die Signale des Marktes ausreichen, damit für ein nachhaltiges Energiesystem erforderliche Investitionen stattfinden, beziehungsweise natürlich auch der Betrieb von Anlagen so geplant wird, dass das Gesamtsystem am Ende halt sicher nachhaltig und kostengünstig funktioniert. Genau. Ganz kurz noch was, das ist nämlich tatsächlich auch ein Schwerpunkt. Das eine ist natürlich mal zu gucken, was kommt vom Markt, aber was brauchen wir vielleicht auch an Förderinstrumenten, um das Ganze zu unterstützen. Also auch, also wie müssen die gestaltet werden?
Wir steigen ja dann auch gleich nochmal tiefer in das ganze Thema ein. Felix, du hast ja gesagt, dein Fokus liegt auf dem europäischen Strommarkt. Warum genau ist jetzt der Blickwinkel so wichtig für diese Energiezukunft?
Ja, also der Strommarkt ist geprägt von einer Liberalisierung, die Ende der 90er Jahre ihren Anfang gefunden hat. Und das bedeutet im Endeffekt, dass der Markt geöffnet wird für Wettbewerb, dass die unterschiedlichen Teilbereiche am Strommarkt, das sind die Stromerzeugung, die Stromübertragung und die Stromverteilung, voneinander getrennt werden, um eben mehr Wettbewerb zu ermöglichen. Und was verspricht man sich dadurch? Dadurch sollen natürlich die Kosten gesenkt werden für Konsumentinnen und Konsumenten. Es soll ein effizienter Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage passieren. Und aufgrund des Wettbewerbs verspricht man sich auch eine höhere Innovationsrate. Und das sind eben die wesentlichen Gründe für diese Liberalisierung, die heute unseren Strommarkt prägt.
Wichtig ist es vor allen Dingen halt auch, was ich zu Beginn gesagt hatte, dass wir uns angucken wollten, wie man eine bedarfsgerechtere Einspeisung anreizen kann. Das ist halt über die Märkte, dann die Preise in der Lage sind, Knappheitssignale zu senden. Also das ist zum Beispiel auch das, was 2022 im Strommarkt passiert ist, sodass dann halt eben auch die Nachfrage und das Angebot beiderseitig sich darauf dann auch einstellen können. Also dass man bei der Nachfrage sich überlegt, brauche ich das jetzt wirklich, ist es mir das wert? Beim Angebot, oh, habe ich nicht vielleicht doch noch irgendwelche Reserven oder will ich nicht doch auch investieren? Genau. Von daher ist also dann auch die Integration der Erneuerbaren an der Stelle wirklich wichtig, dass sie halt auf diesen Anreiz, auf diesen Preis, vom Preis herkommenden Anreiz reagieren kann. Und weiß ich nicht, zum Beispiel bei den PV-Anlagen, dass es halt eben entsprechende Anreize gibt für eine Ost-West-Ausrichtung. Gleichzeitig ist das auch wichtig für den Einsatz von Flexibilitäten, die dann halt mit den sogenannten Preisspreads arbeiten. Das heißt also irgendwie dann auch ein Strom von Zeiten mit niedrigen Preisen halt in die knapperen Stunden halt einfach auch transferieren können.
Genau. Ja, also im Grunde genommen einen guten Ausgleich und Mix auch schaffen zu können. Okay. Was ist denn jetzt, ihr zwei, was ist jetzt der aktuelle Stand? Also ihr habt gerade schon die PV, also erneuerbare Energien im Grunde angesprochen. Viele von uns, glaube ich, hören oder von Zuhörern, dass da auch manchmal etwas schief laufen kann. Aber wie läuft es denn eigentlich? Also wie und wie groß muss sozusagen das Netz sein oder sind die Energieflüsse vor allem national? Also wie ist da der aktuelle Stand gerade?
Ja, das ist eine sehr spannende und sehr interessante und auch drängende Frage. Grundsätzlich muss man ganz vorneweg mal unterscheiden, betrachten wir jetzt Energie oder Strom? Bei Energie ganz im Allgemeinen gibt es auch sehr große Unterschiede zwischen den europäischen Ländern. Die höchsten Anteile von erneuerbarer Energie am Gesamtenergiebedarf decken zurzeit die skandinavischen Länder. Aber wenn wir jetzt auch uns an dem Stromsektor orientieren, dann sehen wir da schon auch sehr erfreuliche Entwicklungen. Gerade erst letztes Jahr waren in der Europäischen Union so knapp 50% des Stroms gedeckt durch erneuerbare Energien. Das ist ein neuer Rekordwert und auf zum Beispiel die Stromerzeugung aus Gas ging das fünfte Jahr in Folge zurück. Und die PV produziert mittlerweile auch mehr Strom als die Kohle in Europa. Das sind alles sehr erfreuliche Nachrichten. Und ja, nichtsdestotrotz gibt es natürlich weiterhin großen Handlungsbedarf. Wir müssen nicht nur den Strombereich weiter vorantreiben, sondern auch die restlichen energieintensiven Prozesse möglichst emissionsfrei halten. Oft ist es dann die Elektrifizierung, wie zum Beispiel bei Verkehr und Wärme. Und ja, da gibt es auf jeden Fall noch viel, viel zu tun und viel Potenziale zu heben. Du hast auch die Energieflüsse angesprochen. Das ist auch ein sehr wesentlicher Aspekt. Also die europäischen Strommarktzonen sind international sehr stark vernetzt. Das bedeutet, es herrscht reger Handel zwischen den einzelnen Marktzonen. Die sind auch zunehmend immer wichtiger, um eben die Schwankungen von Erneuerbaren auszugleichen. Das bedeutet, wenn die erneuerbaren Energien sind ja meistens sehr lokal gebunden, was ihre Erzeugungsleistung anbetrifft. Eine Wolkenfront, die aufzieht, verschattet ein PV-Feld in einer ganz bestimmten Region. Aber durch den europäischen Verbund kann das dann so gesehen ausgeglichen werden. Und das bedingt halt auch ein gut funktionierendes Stromnetz. Da müssen auch viele Investitionen getätigt werden, weil man kann sich vorstellen, der Betrieb und die Instandhaltung und die Erweiterung eines Stromnetzes im laufenden Betrieb ist sehr, sehr aufwendig. Nicht nur administrativ, auch technisch. Und ja, da muss auf jeden Fall auch weiterhin stark daran gearbeitet werden. Aber insgesamt ist es immer wichtig, eben diese Europäisierung da eben mitzudenken, weil es eben stark vernetzt ist.
Du hast es gerade angesprochen, Felix, die europäische Zusammenarbeit ist da auch vor allen Dingen ganz wichtig. Also wir gehen ja später auch nochmal so auf den Mix ein bisschen ein, aber meine erste Frage wäre jetzt eigentlich dazu, Zusammenarbeit, europäischer Raum, manchmal funktioniert es gut in manchen Themen, manchmal funktioniert es nicht so gut in manchen Themen. Wie funktioniert es denn aktuell im Strommarkt? Also können die Länder in Europa gut miteinander zusammenarbeiten oder gibt es da auch Hürden?
Also ganz grundsätzlich, wenn wir jetzt vom Stromhandel sprechen, dann ist der an der europäischen Strombörse EPEX mitunter angesiedelt und organisiert. Das bedeutet, das, wenn man typischerweise von dem Strommarkt spricht, dann wird oft dieser Stromgroßhandelsmarkt gemeint. Großhandelsmarkt bedeutet, da werden die ganz großen Mengen day ahead gehandelt, das heißt immer einen Kalendertag voraus. Und daran nehmen eigentlich alle europäischen Marktzonen teil. Ein ganz wesentliches Element hier ist, dass die Marktzonen auch untereinander gekoppelt werden. Das bedeutet, es gibt einen Algorithmus, der ist super kompliziert und der ganz viele Nebenbedingungen mit in Betracht. Und der versucht aber eigentlich nur, eine sogenannte Wohlfahrtsoptimierung zu machen. Das bedeutet jetzt, es soll der Strom von dort, wo er gerade günstig ist, dorthin transferiert werden, wo er nicht so günstig ist. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir viele Erneuerbare haben, dann sollen auch andere Regionen davon profitieren, die jetzt gerade in dem Moment nicht so viel erneuerbare Erzeugung haben. Und das ist aber eben technisch auch ganz schön schwierig. Dafür benötigt es nämlich sogenannte Grenzkuppelstellen. Und das kann man sich im Endeffekt vorstellen wie ein Grenzübergang auf der Autobahn. Es braucht gewisse Infrastruktur, um zwei nationale Netze miteinander zu verbinden, um aus einem rein bilanziellen Stromhandel auch die tatsächlich physikalischen Lieferungen abzuwickeln. Und ja, man kann es sich schon denken, diese Grenzkuppelstellen sind sehr wichtig, aber auch nicht unbegrenzt verfügbar. Das heißt, die Kapazitäten, die sie bieten, sollten wir möglichst ideal nutzen. Und da kommt wieder dieser Algorithmus ins Spiel. Der kennt die Kapazitäten und versucht das halt jetzt am besten möglich zu verteilen, um die Lastflüsse so optimal darzustellen wie nur möglich. Wesentlich ist auch, dass die Grenzkuppelstellen auch innerhalb eines Tages und auch saisonal sehr unterschiedlich beansprucht werden. Das heißt, die Grenzkuppelstellen zwischen zwei Ländern sind nicht immer in dieselbe Richtung belastet oder belegt. Und das kann eben sehr stark schwanken und deswegen ist es auch umso wichtiger, dieses gesamte Bild auch zu verstehen und auch zu modellieren, weil unsere Arbeit hier am DLR ist eben auch dazu da, was wäre, wenn Analysen zu machen und Studien durchzuführen, und dafür ist es eben wichtig, diesen ganzheitlichen Blick auf das Stromsystem mit Markt und Netz zu haben.
Was auch sehr, also du hast es schon angesprochen, was sehr komplex erscheint, muss ich auch gestehen, und du hast es ja wahrscheinlich jetzt auch gerade erst angerissen. Ich möchte den Algorithmus tatsächlicherweise danach gerne mal googeln, ob man sowas findet, weil es hört sich wahnsinnig komplex an. Christina, Felix hat ja gerade schon gesagt, also hängt von sehr vielen Faktoren ab, also auch am Strommarkt auch sehr kompliziert. Wir wissen ja aber auch, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche, ich nenne es mal, Richtungen einschlagen. Also in Frankreich zum Beispiel setzt man ja eher, vielleicht auch mit durchwachsenem Erfolg, auf Atomkraft. In Skandinavien eher auf Wasserkraft. Sind jetzt diese einzelnen Wege der europäischen Länder sinnvoll oder macht das eher keinen Sinn?
Gut, ich meine jetzt aus der Projektsicht, das, was wir jetzt angefertigt haben, können wir zum einen die Einzelwege als solche nicht beurteilen. Es ging ja wirklich mehr um das Zusammenspiel. Grundsätzlich muss man dann natürlich auch das Ganze historisch betrachten. Das sind Investitionen in Kraftwerksinfrastruktur, die über eine sehr lange Zeit laufen. Immer die jeweiligen auch geografischen Voraussetzungen natürlich mit berücksichtigen. Zum Beispiel, ob überhaupt Potenziale für Wasserkraft vorhanden sind oder nicht. Das ist natürlich eine andere Sache in Skandinavien jetzt zum Beispiel als in, ich sage jetzt mal, Belgien, in den skandinavischen Ländern. mit der Zeit hat sich natürlich auch entsprechendes Know-how in den jeweiligen Ländern angesiedelt. Von daher gibt es da sicherlich sehr viele historische Gründe. Und die EU hat sich natürlich auch auf entsprechende, also die Länder haben sich auf Energie- und Klimaschutzziele geeinigt. Und wir schauen uns das tatsächlich im Gesamtbild an. Und der Vorteil halt dieser europäischen Integration an der Stelle ist, dass natürlich diese regionalen Potenziale, wie zum Beispiel von der Wasserkraft in Skandinavien, dann auch im restlichen Europa genutzt werden können. Das heißt, dass dann nachher auch alle von günstigen Bedingungen mit profitieren.
Absolut, okay. Und wie steht's denn jetzt, oder wie steht denn Deutschland jetzt im europäischen Vergleich da? Sowohl vielleicht als Lieferant als auch als Energieimporteur? Und welchen Einfluss hat das Ganze dann auch auf unsere deutsche Energiewende, die wir immer gerne ansprechen?
Ja, also in Deutschland ist es so, dass Deutschland bis 2023 generell Stromexporteur war. Und seit 2023 eben auf die Gesamtjahresbilanz Importeur wurde. Die Jahresbilanz betone ich deswegen, weil auch ähnlich wie bei den Grenzkuppelstellen Importe, Exporte können saisonal schwanken und auch innerhalb eines Tages schwanken. Das heißt, man schaut sich sinnvollerweise gewisse Bilanzen an davon. Und man kann festhalten, aber dass Deutschland grundsätzlich Importe aus Frankreich, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden zum Beispiel importiert und häufig in die Schweiz, nach Polen oder auch nach Österreich exportiert. Und jetzt ist mir persönlich auch noch wichtig zu sagen, ein Stromimport ist grundsätzlich auch nichts Schlechtes. Also eine Stromerzeugung ist nämlich dann, oder Strom wird dann importiert, wenn er günstiger ist als die Erzeugung im eigenen Land. Und das bedeutet, wir verdrängen eigentlich die teuren konventionellen Kraftwerke wie zum Beispiel Kohle oder Gas und können die mit Importen decken. Das ist so der Grundgedanke. Und wie Christina vorher schon meinte, so dass eben die europäische Gemeinschaft davon profitiert, um gemeinsam die Potenziale zu heben. Und vielleicht jetzt auch so ein kleiner Ausblick in eine mögliche Zukunft, so aus Rechnungen von Kolleginnen und Kollegen. Die sehen grundsätzlich auch bei einer Kostenoptimierung des Systems, also das bedeutet, wir versuchen, die Gesamtsystemkosten zu minimieren oder die Gesamtwohlfahrt zu maximieren, sehen wir in den nächsten Jahrzehnten in Deutschland auch eher eine Netto-Import-Position auf die Gesamtjahresbilanz. Aber hier ist auch wichtig zu sagen, das sind Projektionen, also keine Vorhersagen, das sind mögliche Zukunftsszenarien, die auf vielen Annahmen basieren, und wo eben wir uns quasi wissenschaftlich damit auseinandersetzen.
Genau. Und natürlich auch dort immer wieder, also tageszeitliche, saisonale Schwankungen, ganz anderes Bild auch jeweils geben können. Also das ist tatsächlich vom Dargebot der Erneuerbaren getrieben.
Es ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, was ihr gerade gesagt habt, dass Importeur ja nicht unbedingt bedeutet, dass wir jetzt gar keinen Strom mehr momentan haben, aber dass der Hinweis auch, dass wir die konventionellen eben damit verdrängen, weil der Strompreis einfach günstiger ist, ist, finde ich, wahnsinnig wichtig zum Festhalten und dass man das auf jeden Fall betont. Jetzt möchte ich ein bisschen auf euer Projekt eingehen. Ich habe es ja im Intro schon angesprochen, also es gibt ja das Projekt Wer mehr. Felix, du hast ja das Projekt geleitet. Wer mehr steht ja für die Versorgungssicherheit in Deutschland und Mitteleuropa während Extremwetterereignissen. Und Extremwetterereignisse, um vielleicht da auch einfach nochmal die Definition zu sagen, sind ja sowas wie Jahrhundertdürren oder eben zum Beispiel Hochwasser, die wir ja aber jetzt schon fast jährlich in Deutschland erleben. Was genau war denn jetzt der Ansatz für so eine oder für diese Studie?
Ja, du hast es eigentlich schon sehr gut zusammengefasst oder motiviert. Der Anlass war, dass der Klimawandel eben auch mittlerweile schon einen Einfluss hat auf die Erzeugungsprofile von Erneuerbaren. Und Systeme, die primär auf erneuerbaren Energien basieren, sind natürlich dann diesen Schwankungen auch umso mehr ausgesetzt. Die wetterabhängigen, aber auch klimabedingte Schwankungen. Und wir wollten mit diesem Projekt Vermehr untersuchen, erstens, wie groß sind denn diese Effekte wirklich und welchen Beitrag kann denn der internationale und europäische Stromhandel leisten, um solche Knappheitssituationen oder Extremwettersituationen abzulindern. Und das haben wir eben versucht herauszufinden. Und das haben wir nicht alleine gemacht, sondern gemeinsam mit dem KIT, dem Institut für Industriebetriebslehre und industrielle Produktion, der Lehrstuhl von Herrn Professor Fichtner. Die haben sehr gute und große Expertise in der Modellierung von Stromnetzen und von Kraftwerken. Und wir am DLR haben dann unsere Erfahrungen und arbeiten in der Modellierung von Erzeugungspotenzialen von Erneuerbaren sowie der Modellierung von Strommärkten eingebracht. Das ganze Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ehemals Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Denn ehemals, sage ich deswegen, weil das Projekt ist mittlerweile abgeschlossen. Es ist auch schon ein Bericht, der online ist, den findet man ganz leicht im Projekt Vermehr und DLR ist er aufzufinden. Und ja, ich freue mich, wenn wir jetzt da auch ein bisschen tiefer einsteigen in das Projekt.
Ja, sehr spannend. Christina, ihr habt ja viele Formen der Extremwetterlagen betrachtet oder Arten, wie auch immer man es nennen möchte. Und wie wirken die sich denn jetzt aus? Also um in dieses Thema einzusteigen, wie wirken die sich jetzt auf die Stromversorgung in Deutschland aus?
Zu Beginn erst einmal muss man natürlich unterscheiden zwischen Wetter und Klima. Also Klima ist das, was dann halt sich im Zeitraum von 30 Jahren plus abspielt, hat aber natürlich Auswirkungen auch auf das Wetter. Also auch die Wettermuster verändern sich durch den Klimawandel. Hintergedanke bei uns ist gewesen, dass wir bis dahin haben wir ganz oft irgendwie historische Wetterjahre genommen, um jetzt ein Energiesystem zum Beispiel zu simulieren. Aber das funktioniert für die Zukunft zunehmend weniger, weil sich, wie gesagt, eben angesprochene Wettermuster natürlich verändern. Daher können wir also von dieser Vergangenheit jetzt nicht mehr wirklich unbedingt auf die Zukunft zurückschließen unter dem Klimawandel. Es ist aber wichtig, diese Auswirkungen auf das Energiesystem zu kennen, denn die Systeme müssen so gestaltet werden, dass also sowohl in Bezug dann auf den dann notwendigen Kraftwerkspark, also auf die Investitionen beziehungsweise auch auf den Betrieb, natürlich das System eine Versorgungssicherheit sicherstellt. Und es hat also immer stärkere Rückwirkungen vom Wetter auf das Energiesystem durch alleine schon durch den ansteigenden Anteil der Erneuerbare. Hinzu kommt natürlich auch ein steigender Strombedarf, zum Beispiel durch die Elektrifizierung vieler Bereiche, Stichwort Sektorenkopplung. Und unser Ansatz ist jetzt an dieser Schnittstelle genau anzuknüpfen, also zwischen Energiesystemanalyse und Wetter- bzw. Klimamodellierung.
Also ich kann jetzt auch an der Stelle ein paar Ergebnisse aus dem Projekt mit einbringen. Wir haben uns grundsätzlich zwei große Bereiche angesehen. Die erste ist die sogenannte Residuallast. Und die Residuallast, die beschreibt jene Nachfrage, der nicht von erneuerbaren Energien gedeckt werden kann. Also das bedeutet im Umkehrschluss, für diese Nachfrage müssen wir dann konventionelle Kraftwerke üblicherweise aktivieren. Und das ist eben grundsätzlich ein recht guter Indikator für potenzielle Knappheiten in einem hocherneuerbaren System. Und da haben wir zuerst mal begonnen, um die Vergangenheit analysiert. Und das heißt, wir haben die letzten 3 Jahrzehnte genommen und mal geschaut, was sind denn so die Perioden, wo die größten Residuallastmengen denn passiert sind in der Vergangenheit. Und das haben wir auf unterschiedlichen Zeitspannen gemacht, also von in 1 Tag, 7 Tage, 4 Wochen oder sogar 2 Monate. Und dabei hat sich gezeigt, dass vor allem der Winter 96, 97 sehr herausfordernde Zeiträume eben beinhaltet, aber auch 2007 oder 2012 ganz gut geeignet sind, um eben solche herausfordernden Wetterzeiten in einem Modell mit zu integrieren. Wie wir aber eingangs schon gesagt haben, das ist halt jetzt alles die Vergangenheit und eigentlich wollen wir uns ja in die Zukunft orientieren. Und deswegen kommt hier jetzt der zweite große Aspekt neben der Residuallast und da geht es um die sogenannten Dunkelflauten oder die kalten Dunkelflauten. Die hat man vielleicht schon mal in den Medien gehört. Grundsätzlich gibt keine allgemeingültige Definition, aber sehr viele sind sich einig, dass es im Endeffekt ein Phänomen ist, das hinsichtlich Intensität, Dauer und Häufigkeit eine sehr niedrige Produktion von Erneuerbaren bei gleichzeitig auch hoher Last eben beschreibt. Deswegen kalt für hohe Last, dunkel für keine PV und Flaute für keinen Wind. Und das kann man eben jetzt mit sogenannten Klimaprojektionen kombinieren. Und Klimaprojektionen, das ist ein eigener Forschungsbereich, der sehr, sehr, sehr tief und sehr weit erforscht wird. Wir können aber quasi als Nutzer und Nutzerinnen von Klimaprojektionen jetzt diese Datenmengen nehmen und bis in die Jahre 2100 blicken, was denn die Kolleginnen und Kollegen der Klimaforschung bereits herausgefunden haben, wie sich eventuell oder unter Umständen das Klima bis ans Ende des Jahrhunderts entwickelt. Und wir haben das dann eben kombiniert mit unserer Energiesystemforschung. Und dabei kam dann raus, dass vor allem in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts erwarten, dass in den Monaten Juli und August die Windenergieanlagen weniger Erzeugung liefern, also etwas geringer ausgelastet werden könnten, dafür im September die Auslastung dafür wieder steigt. Bei PV-Einspeisung wird sich nichts ändern, weil die Sonneneinstrahlung wird sehr wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich sein wie heute. Aber beim Wind konnten wir eben diese Effekte feststellen. Und auch, was ich persönlich auch sehr spannend fand, diese angesprochenen Dunkelflautenereignisse, deren Intensität und Häufigkeit steigt auch signifikant an. Also wir haben hier je nach Szenario 20-24% Zunahme von diesen Dunkelflautenereignissen gesehen. Da ist aber auch jetzt wichtig zu wissen, da ist es wieder sehr unterschiedlich, die Variation der absoluten Höhe bzw. des Verlaufs. Es kann ein Energiesystem auch in einem nicht so kritischen Zustand gerade treffen und dann kann es ein Ereignis besser wegstecken oder auch es kann zu größeren Verwerfungen führen. Also das ist auch nicht isoliert zu betrachten, aber es gibt uns eben einen gewissen Ausblick auf mögliche Szenarien der
kommende
Zukunft.
Szenarien. Und weil wir ja auch vorher jetzt über die Integration auch vom Strommarkt gesprochen haben oder von der Energieintegration, wie kann jetzt aufgrund eurer Kenntnisse, die ihr festgestellt habt, wie ich das gerade gesagt habe, häufiger oder die Wahrscheinlichkeit von Dunkelflauten steigt, wie kann jetzt dieser grenzüberschreitende Stromfluss, nenne ich es jetzt mal, wie kann das helfen, dann vor allen Dingen in solchen Extremwetterlagen oder Dunkelflauten etc., zu helfen? Oder welche Rolle spielt da einfach dann dieser Markt auch?
Mhm. Im Grunde ist es eigentlich so, wie wir vorher ja auch schon erläutert haben. Also der Stromhandel, der kann für diesen Ausgleich sorgen zwischen den verschiedenen Regionen mit unterschiedlichen Wetterlagen oder auch unterschiedlichen Kraftwerksparkzusammensetzungen. Unter natürlich Nutzung der Grenzkuppelkapazitäten, also bei unseren Analysen, die wir jetzt in dem Projekt durchgeführt haben, haben wir diese mit berücksichtigt. Genauso aber auch zum Beispiel die Temperaturabhängigkeit der Leitungskapazitäten, die sich auch verändert. Das ist also bei den Analysen mit berücksichtigt worden. Im Ergebnis können wir schon sagen, dass also bei großflächigen Wetterereignissen jetzt auch also der Handel zwischen den Ländern und auch die Leitungskapazitäten, also auch diese räumliche Flexibilität nicht mehr ausreichen. Das heißt, wir brauchen zusätzliche technische Flexibilisierungsansätze beziehungsweise halt auch die sogenannten Backup-Kraftwerke.
Und bei großflächigen Wetterereignissen meinen wir insbesondere die eben Deutschland und die ganzen Nachbarregionen auch mit betreffen. Also da sprechen wir nicht von einer Stadt oder von einem Bundesland, sondern das sind schon wirklich sehr großflächige Ereignisse, die eben dann das System in diesen Ausprägungen vor Herausforderungen stellen, wo, wie Christina angesprochen hat, dann zusätzliche Lösungen erforderlich sind.
Also nehme ich auch hier mit, die Zusammenarbeit ist erstmal wieder grundlegend zwischen den Staaten und aber auch, wie ihr gesagt habt, es gibt, ihr habt Maßnahmen abgeleitet, weil wir noch nicht an dem Punkt wären, dass wir auch solche Dunkelflauten respektive Extremwetterlagen einwandfrei überstehen würden. Ihr zwei, jetzt haben wir, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind Installateure und sind in der PV unterwegs und arbeiten auch, weil jetzt Deutschland natürlich auch sehr viele Grenzen hat, auch nicht weit vielleicht von einer anderen europäischen Grenze weg, vielleicht Deutschland, Frankreich, wie auch immer. Und inwiefern betrifft Sie vielleicht auch der europäische Strommarkt in Ihrer täglichen Arbeit und vielleicht auch im Hinblick auf Einspeisen von Gewerbeanlagen. Auch die werden bei uns immer beliebter. Es kommt immer mehr zu großen Gewerbeanlagen. Christina, du hast ja vorher auch schon das angesprochen. Inwiefern kann da der europäische Strommarkt Sie betreffen?
Also ich meine, für den Strommarkt, weil du vorhin diese Grenze erwähnt hattest, zählt jetzt erstmal nur die jeweilige Marktzone. Das ist also von der Marktseite her betrachtet zunächst überhaupt nicht weiter relevant, ob jetzt die Anlage sich in der Mitte der Marktzone oder an ihrem Rand befindet. Also das ist dann an der Stelle quasi wie so eine Kupferplatte. Da wird dann das Netz einfach nicht mit berücksichtigt. Das ist die Marktseite. Netzseitig selber ist es natürlich relevant und individuell, also je nachdem auch auf welcher Netzebene man sich befindet. Aber bislang zumindest sind da jetzt also für Installateure oder auch für die Endverbraucher, für die Betreiber erstmal noch keine weiteren Signale. Also es gibt da noch keine weiteren Preissignale für das Verhalten. Also das ist natürlich etwas, was gerade aktuell stark diskutiert wird, aber was wir hier auch nicht mit betrachtet haben. Also wir haben uns wirklich auf die bestehenden Marktzonen fokussiert. In Bezug auf die Extremwetterereignisse, die wir in Vermeer betrachtet haben, können wir schon sagen, dass also diese Großwetterlagen, wie jetzt zum Beispiel so die Hitzewelle Anfang Juli, meist mehrere Marktzonen gleichzeitig betreffen. Und da ist dann die Grenzlage natürlich auch nicht entscheidend.
Ihr habt ja jetzt durch das Projekt Vermeer, haben wir gerade besprochen, viele verschiedene Szenarien durchgespielt. Ihr habt euch die Wetterlagen angeschaut etc. Können wir das Ganze dann auch als, ich sage jetzt mal, stichhaltige Prognose auch werten? Oder inwiefern sind eure Daten jetzt auch in Anführungszeichen belastbar?
Also Szenarien sind keine Prognosen. Das sind, wenn man so möchte, explorative Werkzeuge. Also das ist unser Werkzeug, mit dem wir versuchen, jetzt nicht in die Zukunft zu gucken. Also die Glaskugel haben auch wir nicht auf dem Tisch stehen. Das sagen wir mal ganz gerne. Die hat niemand. Sondern das sind Werkzeuge, mit denen wir versuchen, verschiedene Optionen durchzuspielen, dass wir so diesen Möglichkeitenraum besser verstehen lernen. Das heißt, wir gewinnen jeweils aus den Szenarien Erkenntnisse für wichtige Aspekte bei der weiteren, zum Beispiel Gestaltung des Energiesystems. Also das ist etwas, was wir modellseitig abbilden und je nachdem auch mit welchen Annahmen wir die Modelle füttern, sozusagen scannen wir diesen Möglichkeitsraum mit ab. Aber es sind keine Prognosen. Also das ist in dem Sinne nicht belastbar als Prognose, aber es ist natürlich als wissenschaftliche Arbeit, mit der man sozusagen Möglichkeitenraum sich angeschaut hat, natürlich auch belastbar. Also wir arbeiten da auch transparent mit den Daten, mit den Modellen. Das ist alles einsehbar. Von daher.
Wir haben ja im Podcast auch schon viele andere Optionen mal durchgesprochen für, naja, Energieflüsse, also diese auch zu flexibilisieren, zum Beispiel eben Lastspitzenkappung oder auch Speicher. Jetzt vielleicht als Abschlussfrage, wenn ich euch zwei Experten da habe, Prognose oder eure Meinung vielleicht. Wie stellt ihr denn euch vor, wir schreiben jetzt das Jahr 2040, wie sieht für euch ein sicheres, erneuerbares und aber auch europaweites vernetztes Stromsystem aus?
Mir persönlich ist es wichtig, dass wir gemeinsam an den Klimazielen festhalten. Das bedeutet weiterhin die Energiewende vorantreiben, weiterhin erneuerbare Energien ausbauen und den Strombereich so gut es geht von konventionellen Kraftwerken umzurüsten. Backup-Kraftwerke, wie in unseren Ergebnissen auch gezeigt werden, bestimmt auch weiterhin eine große Rolle spielen. Eventuell können wir sie wasserstoffbetrieben weiterhin unterhalten. Und zusätzlich ist natürlich auch die Flexibilisierung sehr, sehr wichtig im ganzen Stromsektor. Also das ist ja auch die zweite Maßnahme neben den Backup-Kraftwerken, die unser Projekt als Ergebnis hervorgebracht hat. Sogenannte Lastflexibilisierung, du hast sie angesprochen, oder auch Stromspeicher. Und da ist es auch ganz wichtig, eben immer vernetzt zu denken und nicht eine einzelne Technologie, sondern das muss im Gesamtverbund auch gut integriert sein und gut geregelt werden. Und dafür ist auf jeden Fall auch weiterhin viel Forschungsbedarf notwendig. Aber aus der Projekt Sicht aus Vermeer kann ich sagen, ja, die Vernetzung ist definitiv positiv und die soll, so stelle ich mir auch dann das Europa 2040 auf jeden Fall gut vernetzt weiterhin vor.
Also dann können wir auf jeden Fall mitnehmen, ein sicheres und auch nachhaltiges Stromsystem ist längst keine rein nationale Aufgabe mehr. Das habt ihr auch aufgezeigt. Das heißt, europäische Zusammenarbeit wird auch da ganz, ganz wichtig bleiben und noch in Zukunft werden. Dann vielen Dank, Christina und Felix, für eure Expertise und den Einblick in das Wer-Mehr-Projekt. Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen mehr erfahren wollen, vielleicht auch nachlesen wollen. Christina, wo können Sie denn nachgoogeln?
Zum einen gibt es vom DLR den Publikationsserver ELIP. Also das ist elip.dlr.de. Wenn man da Vermehr, also so wie der Maler, den Namen eingibt, dann wird man da direkt fündig in Bezug auf den Abschlussbericht, aber auch zwischendurch gab es Ergebnispräsentationen, die dort zu finden sind. Und ganz allgemein über unsere Arbeiten wird man bei uns auf der Website unseres Instituts für vernetzte Energiesysteme, so heißt es, das DLR selber ist riesig groß, auch fündig zu dem, was wir machen. Und das findet man unter www.dlr.de/VE, wie vernetzte Energiesysteme.
Perfekt, vielen Dank. Danke, dass ihr da wart.
Danke sehr.
Lena, für das Interview.
Danke sehr.
Und bevor wir jetzt Schluss machen, haben wir noch einen heißen Tipp für alle unsere Installateure da draußen, die uns jetzt zuhören. Im Herbst starten die Memodo Expert Days 2025, unsere erfolgreiche Eventreihe für alle Solarprofis, die mehr wissen, mehr erleben und mehr netzwerken wollen. Los geht's im September diesen Jahres und wir setzen auch wieder einen drauf, nämlich über 30 Herstellerpartner erwarten euch in einem riesigen Messebereich mit spannenden Produktneuheiten zum Anfassen und Ausprobieren. Dazu haben wir natürlich wie immer Fachverträge von unseren Memodo-Expertinnen und auch als ganz besonderes Highlight Gastspeaker Felix Goldbach, der aktuelle Trends und Insights aus der Branche mitbringt. Ja, und wenn ihr da jetzt Lust drauf habt, findet ihr alle Termine, Standorte und Inhalte auf unserer Website, nämlich www.memodo.de/m/event. Schnell sein lohnt sich, nämlich die Plätze sind heiß begehrt. So, und bei mir bleibt eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Toll, dass ihr da wart, freut mich sehr und wir sind gespannt, wie es weitergeht mit euren Studien. Und ich freue mich und ich sage Tschüss und Baba, bis zum nächsten Mal.